Backspin. Moin Leute, es ist wieder soweit. Talking with the B-Bass, das Format, in dem Tacheles geredet wird. Mein Name ist Nico Backspin und wer die Podcast-Backspin-FM-Folgen der letzten Wochen gehört hat, kriegt so langsam mit, dass meine Rolle immer mehr in den Hintergrund rückt hier. Früher war ich noch der, der dafür gesorgt hat, dass hier ein bisschen vernünftig geredet wird. Jetzt bin ich der, der nur sitzt und zuhört, wie der... Nennen wir ihn den aufsteigenden Stern im Redaktionshimmel in Hip-Hop Deutschland.
Du weißt ganz genau, dass ich das so nicht unterschreiben möchte.
Deswegen sage ich es auch immer wieder. Boogie Down Bass ist am Start. Und 12 Finger Dan heute nur als Plattendreher, DJ. Ihr könnt ihm auf dem Bierdeckel, könnt ihr ihm eure Lieblingssongs heute rüber gucken, ob er sich
sehr
vielleicht
gerne, ja, aber sehr er ist gerne. Ja technisch gesehen ein sehr wichtiger Stützpfeiler unserer Sendung.
Ja, das musst du musst nicht immer noch wieder denn hier in den Bauch kraulen, deswegen, das ist schon okay.
Aber so. Lass ihn ruhig, ich mag das gerne.
Ja, genau. Also, wir sind bei Talking with the B-Bass, dem Format zum Mixtape Rocking with the B-Bass, das ihr bei Backspin FM hören könnt. Deshalb so besonders und wichtig, weil Bass seines Zeichens ja, wir können ruhig schon sagen, derjenige ist, der da dickt, wo die anderen aufhören zu dicken, weil alles unter 1500 Klicks interessiert die Leute nicht. Bass geht dahin, wo
zweistellige Klicks stattfinden.
Zweistellige Klicks stattfinden, genau. Und die sucht er zusammen, packt sie in seine Playlist und das ist dann Rockin' with the B-Bass. Das Mixtape aus dem Untergrund. Und wir haben uns überlegt, schon vor längerer Zeit, deswegen sind wir ja auch schon in der, jetzt glaube ich, 8. Folge mittlerweile, dass wir diesen Künstlern Raum geben wollen. Denn oft genug habe ich mir von Bass immer anhören müssen, ihr berichtet zu wenig über die wirklichen Künstler auf dem Untergrund. Dann habe ich gesagt, okay Bass, dann machst du das doch selber. Daraus ist Rocket Talking with the B-Bass geworden.
Aber so genuschelt habe ich noch nie.
Ja, aber so ähnlich klang das immer.
Ja, das stimmt.
Und, also. Und jetzt?
Sag mal, sind wir gerade bei Love and Hate, weil ihr euch so anhatet.
Ja, vielleicht sollten wir machen bei Love and Hate immer weniger Hate. Vielleicht sollten wir uns hier so ein bisschen mehr sticheln.
Ja, guck mal, ich habe letzte Love and Hate durfte ich gar nichts sagen. Ich saß da wirklich, ich habe einfach eine Stunde lang euch zugeguckt, wie die Sendung alleine geschmissen hat. Das hat schon Spuren hinterlassen. Ich muss jetzt mal ein bisschen nachlegen. Aber, und darum geht's ja heute, wir haben noch ein kleines bisschen unser Format modifiziert hier. Wir haben noch mehr Originalstimmen der Künstler. Wir haben mehr Audiofiles von den Künstlern besorgt, die uns ihre Fragen beantworten. Ja, genau, unsere Fragen beantworten, so rum ist richtig. Das hat Bass zusammengesammelt und ich würde sagen, damit fangen wir gleich an. Ne? Neben den ganzen schönen Namen und der Playlist, was ihr alles im Internet finden könntet, ist der erste Künstler, um den es geht, er ist Teil des Duos, Desto und Nasha. Und es ist Desto.
Genau, Desto. Rapper seines Zeichens. Und zwar Desto und Nasha kommen aus Bayreuth, aus dem schönen Bayern. 1989 geboren, der Junge. Also 30 Jahre alt, ob er jetzt schon 30 ist, weiß ich noch nicht, aber egal, auch noch nicht so alt. Und Desto und Nasha, ja, bin ich auch drüber gestolpert über die Jungs, über Instagram und, ne Quatsch, Instagram nicht, über Facebook und Bandcamp und machen halt auch sehr viel oder alles, was sie so rausbringen, eben auch auf Vinyl. Da haben sie schon mal hier Stein im Brett und Pluspunkte bei mir gesammelt, alles, was sie so machen und sind natürlich vom Sound her, die würden nicht in meiner Sendung landen, wie ich es ja immer wieder sage, wenn sie nicht meinem Sound, meinem Boom-Bap-Souligen, funkigen, jazzigen Sound entsprechen würden.
Das heißt, du kannst sie gar nicht groß vorher, sondern bist wirklich übers Diggen auf die gestoßen?
Diggen, beziehungsweise auch bei dem einen oder anderen Hip-Hop-Underground-Nerd, wo ich dann vielleicht mal auch in den Platten-Crates dicke und dann sag so, was ist das? Spiel doch mal vor. Und dann tauscht man sich da ja auch untereinander aus und stolpert man dann über das ein oder andere Desto und Nasha-Release. Und so war das quasi bei mir, glaube ich, ja, war auch so, dass ich bei einem befreundeten DJ da die Platten in den Crates gesehen habe.
Schönes Ding und damit auch ein Fundstück, dem wir uns heute näher widmen wollen. Wir haben Desto haben wir gefragt, genau genommen du, hast ihm ein paar Fragen geschickt und er hat uns per Audio-File geantwortet und ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit der ersten kleinen Runde an. Eine sehr lange und ausführliche Antwort kann ich schon vorwegnehmen, also nehmt euch ein bisschen Zeit, aber hört auch zu, weil das ist sehr spannend.
Ich finde es eben auch immer ein bisschen schöner, wenn man das dann nicht aufnimmt von den Jungs, also die Fragen in Textform und wir erzählen das wieder erneut, das ist doch spannender. Das war ja dann irgendwann auch unsere Idee. Es ist doch viel spannender, wenn diese Jungs sich halt selber, Jungs und Mädels sich selber repräsentieren können und dann ein ganz eigener Vibe entsteht. Ne?
Und diesen Vibe fangen wir jetzt ein, denn in der ersten Frage geht es schlichtweg um den Einstieg in die Hip-Hop-Welt.
Ja, und um die Wertschätzung von Hip-Hop und was auch in der Szene störend empfunden wird.
Und das hören wir uns jetzt an, was Desto dazu zu sagen hat.
Mein Einstieg in die Hip-Hop-Welt ist so die berühmte Geschichte vom großen Bruder. Also Nasher hatte einen großen Bruder, der daheim schon mehrere Rap-CDs rumliegen hatte. Es war, sagen wir mal, zwischen 97 und 99. Die haben uns dann immer heimlich geklaut. Es waren vor allem alte MC-Releases wie Kopfnicker von den Massiven oder René Evolution. Es waren auch Sachen dabei wie von den Beginnern Flashnism oder The Real Deal von Der Lange und DJ Chris. Genau, das war so unser Einstieg in die Hip-Hop-Welt. In erster Linie erstmal über Rap. Und je weiter man sich halt damit befasst hat, umso mehr haben wir uns halt auch für die ganzen anderen Elemente interessiert. Man hat halt immer weiter gedickt, hat dann angefangen auch ein bisschen zu malen, bis man gemerkt hat, dass man irgendwie kein Talent dafür hat. Mal versucht, einen Six-Step zu lernen, bis man auch gemerkt hat, dass das irgendwie einem nicht so liegt. Und sind dann letztendlich bei der Mucke geblieben, haben gerappt, haben Beats gebaut, bis sich das so rauskristallisiert hat, dass ich eher der rappende Part bin, Nasher eher der produzierende Part. Und was ich an Hip-Hop wertschätze, sind vor allem die Werte, die für mich Hip-Hop definieren. Dass man einfach nicht viel braucht, um loszulegen. Man braucht einfach nur seinen Kopf. Es ist scheißegal, wo du herkommst, was du machst. Wichtig ist, oder das, was zählt, sind einfach die Skills. Dass du zeigst, was du kannst. Und du dir einfach deinen Respekt dadurch verschaffst. Was mich ja momentan Hip-Hop stört, ist natürlich eine große Frage. Da gibt es viel. In erster Linie ist es wahrscheinlich, wie Hip-Hop eben wahrgenommen wird von der Allgemeinheit, dass es eben immer noch dieses Klischee-Denken gibt, dass es nichts anderes ist als sexistisch, was natürlich auch dem geschuldet ist, dass viele Künstler, die in der Öffentlichkeit stehen, einfach Inhalte produzieren und präsentieren, die eigentlich mit dem Grundgedanken von Hip-Hop nichts zu tun hat, weil für mich Hip-Hop immer, ja, gegen Ausgrenzung von bestimmten Gruppen war. Jeder durfte mitmachen, jeder sollte mitmachen. Ein Gemeinschaftsding sein sollte. Deswegen nervt es mich, dass in heutigen Rap-Texten, wahrscheinlich gab es das schon immer, aber in vielen Rap-Texten, ja, dass viele Rap-Texte als Plattform dienen, um belanglose, komische Inhalte zu präsentieren. Und ja, das ist was mir nicht so persönlich am momentan Hip-Hop stört, aber das ist ja auch nur ein Bruchteil von dem, was existiert. Es gibt natürlich so viel gutes Zeug, wenn man lange genug dickt. Wahrscheinlich muss man nicht mal wirklich lange dicken, um gutes Zeug zu finden. Man muss es halt selbst für sich abstecken und für sich selbst definieren, was für einen selbst Hip-Hop ist und womit man selber auch leben kann.
Yo, 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 da sind wir wieder. Das war Desto mit der Antwort auf unsere erste Frage. Ja, den Jungs sind Skills halt sehr wichtig und man hat gemerkt am Ende, dass der Mainstream nicht gut wegkommt bei den beiden.
Es ist, glaube ich, nicht nur der Mainstream immer. Bei dir ist es immer Untergrund und Mainstream, Digga.
Ja, immer nur ganz schwarz oder weiß.
Immer, ja, genau. Und mal ganz kurz zwischendurch, nur mal kleine Randnotiz. Ach, es gibt auch verdammt viel Untergrund-Rap, der textlich, wir können uns ja mal,
natürlich.
Können uns mal über Splatter-Rap unterhalten. Das ist auch das, was er in seinen Texten, glaube ich, meint. Oder irgendwelchen, oder Porno-Rap, der auch eher im Untergrund stattfindet, der sicherlich auch nicht das nach Destos Geschmack ist. Nur um das klar zu machen. Aber er meint natürlich die Jungs, die da draußen Dinge glorifizieren, die vielleicht ein bisschen von den Werten, an den Werten vorbeigehen. Und das ist ganz interessant zu sehen bei so einem 30-Jährigen, der dann auch da schon offensichtlich sich auf die Fahne geschrieben hat, was anderes zu machen, ne? Oder?
Naja, ist auch, hat man auch mitgekriegt, seinen Einstieg, ne? Wenn er so ein paar Sachen, die klassischen 90s Boom-Bap oder die klassischen Deutschrapper aus Deutschland so aufzählt, so mit denen er quasi aufgewachsen ist, dann spiegelt das ja auch so ein bisschen wieder, spiegelt den Sound wieder und so ein bisschen die inhaltlichen Geschichten.
Dann lass uns mal reinhören, was er als nächstes zu sagen hat zu Sound, Rap-Stil und Einflüssen.
Wie ich meinen Sound oder unseren Sound, meinen Rap-Stil beschreiben würde, wenn man es wirklich in so einer vorherrschenden Kategorie unbedingt einordnen will, dann ist meine Art von Rap wahrscheinlich noch am ehesten unter Conscious Rap einzuordnen. Was unseren Sound angeht, wir haben sehr viel 95er, 96er, Boom Bap, East Coast Sound gehört, was sich sicherlich auch ein bisschen in den Drums widerspiegelt und in der Art und Weise, wie Nasher die Samples benutzt. Das war auf jeden Fall ein großer Einfluss. Mein Rap-Stil richtet sich auch ein bisschen danach, ist eher sehr klassisch geprägt, aber trotzdem immer auch offen für modernere Flows, wenn man es so nennen will. Ich ja, ich bin offen für alles, versuche mich selbst einfach zu entwickeln und ja, einfach meinen oder unseren Sound, unseren eigenen Sound so ein bisschen zu kreieren und dementsprechend auch zu machen. Also es waren so die Haupteinflüsse, als wir jung waren und angefangen haben, Mucke zu machen, war eben der East Coast Sound, Boom Bap Sound. Ja, typische Producer, die wir gepumpt haben, Dilla natürlich, Madlib. Geht dann in alle Richtungen, auch vom Hip-Hop natürlich raus, in den Jazz rein. Und ja, sind da sehr breit gefächert aufgestellt. Und ich glaube, das hört man dann auch in unserem Sound, woran wir uns orientieren, was uns inspiriert. Aber natürlich immer mit dem eigentlichen Gedanken, was Eigenes zu machen. Also nicht irgendjemandem nachzueifern, sondern einfach seinen eigenen Sound zu finden, zu machen und sich so auszudrücken.
Es sind schon die richtigen Einflüsse und Werte, die dann wiederum einen Boogie Down Bass das Herz höher springen lassen.
Ja, wenn da so Leute wie Madlib und Dilla und so in angesprochen werden, dann läuten die Glocken auf jeden Fall.
Ist aber so auch insgesamt sehr sympathisch, wie er das Ganze erzählt und man fühlt schon, also ich fühle mich so langsam so rein in den Vibe, ohne dass ich bisher viel gehört habe, obwohl ich ihn kenne. Ich bin sogar irgendwie ziemlich sicher, dass ich den kenne.
Ich war auf was anderes fixiert, aber mit Sicherheit vielleicht bei irgendwelchen. Ich war auf einem anderen Künstler fixiert, aber egal.
Ich glaube, ich habe den auch schon irgendwie mitgekriegt und so in der Masse der Leute auch schon mal aufgefallen, aber es geht ja dann am Ende, wenn Boogie Down Bass mit am Start ist, auch ein bisschen um Boom Bap Sound und auch dazu hast du ihn gefragt, ne?
Genau, so eine klassische Frage, die mir mal auf den Lippen brennt bei solchen Künstlern ist, Boom Bap ist ja gerade... Ist ja gerade im Underground eher so präsent, sehr stark präsent und nicht zeitgeistig so ganz oben in den Charts. Da habe ich ihn zugefragt, ob der Boom Bap halt gut aufgehoben ist gerade im Untergrund oder wie es mit der Medienpräsenz, ob der das unterrepräsentiert fühlt, wo da die Kritikpunkte liegen.
Ob hier, das kommt wieder mit den Hip-Hop-Medien.
Ja, da wollte ich ja...
Und die das wieder ignorieren, die das unten halten und sowas alles. Oder ist mit anderen Worten Boogie Down Bass der Einzige, der die Fahne hochhält? Wir erfahren es jetzt von Desto.
Also ich muss sagen, den klassischen Boom-Bap-Sound finde ich im Underground auf jeden Fall gut aufgehoben. Es wäre natürlich schön und wünschenswert, wenn bestimmte Künstler, die den Sound fahren, auch mehr Aufmerksamkeit bekommen würden, aber müsste ja voraussetzen, dass die Allgemeinheit auch auf den Sound steht und vielleicht ist es halt auch ganz gut so, dass der Sound, den ich persönlich feiere, zu 90% im Underground stattfindet. Natürlich habe ich das Gefühl, dass der Underground auf gewisse Weise auch von vielen Hip-Hop-Medien ignoriert wird, was aber einfach wahrscheinlich damit zu tun hat, dass, sagen wir es mal so, wenn Journalisten, die wirklich mit ihren, wenn Hip-Hop-Medien wirklich Geld verdienen wollen, dann müssen sie halt einfach die Berichterstattung dahingehend verlagern, dass sie Artikel bringen, die viele Leute interessiert. Und was den Mainstream interessiert, ist dann eben nicht gerade das, was wir unter Boom Bap und Underground verstehen. Deswegen ist es natürlich schade, aber es gibt ja trotzdem viele, viele liebevoll geführte Blogs und Hip-Hop-Medienbetreibende, die den Underground auch pushen.
So sieht es nämlich aus, so wie wir hier bei Backspin.
Genau.
Talking with the B-Bass.
Genau, möchte ich an der Stelle immer wieder betonen. Schöne Grüße aber an all die da andere, draußen. Ne?
Also da ist man, ich glaube, im Underground ist da Neid und Missgunst, also findet ja auch sehr viel statt, egal in welchem Genre, auch im Hip-Hop und so, aber es gibt eben viele, viele schöne Seiten, viele Blogs, ob das Video-Interviews sind oder so eine Sendung wie hier bei uns, wo ich auch mal gerne meine Props rausgebe, ob es Jean-Marc Hockemist ist mit seinen Sendungen und andere gute Jungs, Zungenakrobaten aus Darmstadt, die immer einen guten Job machen und die Boom-Bap-Fahne, nicht die Boom-Bap, sondern die Underground-Fahne hochhalten, ob sie ein Veranstalter sind und sonst was. Aber ja, er ist halt auch gut auf den Punkt gebracht. Man muss, wenn man da den ganzen Tag mit Zeit investiert und sein Leben investiert, man muss Geld damit verdienen. Und na klar gibt es ja immer so eine Zwickmühle. Was will man repräsentieren und oder wie schafft man das trotzdem, Geld nach Hause zu bringen?
Das ist halt genau der Punkt und daran wird sich dann auch immer abgrenzen, wenn auf der einen Seite Leute in der Lage sind, mit Mucke viel Geld zu verdienen, dann machen sie den Sound, den sie machen, um damit viel Geld zu verdienen, oder man macht es halt wie zum Beispiel auch die Jungs hier, dann mit Sicherheit ein bisschen mehr zu einer Liebhaberei und ein bisschen mehr zu einer ideologischen Sache, Und dann nimmt man in Kauf, dass es vielleicht nicht ganz so viele mitkriegen, wünscht sich aber natürlich, dass es ein paar mehr machen. Aber vor allen Dingen macht man die Mucke und auch das gesamte Produkt halt für Liebhaber. Und deshalb ist Vinyl auch so ein wichtiges Thema.
Genau, da geht es zur vierten Frage. Aber ich ganz kurz nochmal, die Jungs machen das ja aus, es ist ja ein Hobby für die, nochmal ganz zu oft auf den auf die Jungs zurück. Und da ist es ja eben auch so. Ne? Ich mache das auch mit sehr viel Leidenschaft hier bei dir hier bei Backswing, aber für mich ist es ja auch mehr ein Hobby. Und das ist auch gut so, dass es genug Leute gibt, die es als Hobby betrachten und entsprechend da nicht irgendwie immer die Kohle sehen und sich da gegenseitig eben auch pushen. Ja, vierte Frage. Wie wichtig ist Release auf Vinyl für die Jungs, hab ich sie gefragt.
Und jetzt hören wir die Antwort.
Der Release auf Vinyl ist für mich persönlich sehr wichtig, weil es einfach ein Medium ist, das ich selber kennen und zu lieben gelernt habe. Ich selber und Nasher genauso absoluter Crate-Digger ist, wir sind. Und deswegen sind wir auch einfach in der günstigen Lage, dass der Thais, das ist der Geschäftsführer vom Bayreuther Plattenladen, den gibt es schon seit 95, vor 10 Jahren mittlerweile fast oder 9 Jahren beschlossen hat, er gründet ein Label, weil er unbedingt Mucke, die er selber feiert, aber nicht auf Vinyl rausgekommen ist, selbst auf Vinyl rausbringen möchte. Und genau deswegen sind wir in der günstigen Lage, dass der Thais unsere Musik einfach unglaublich feiert und deswegen auch immer unsere Platten rausbringt, wenn wir nur sagen, dass wir was Neues haben. Also das ist so eine sichere Sache und genau. Es war vor unserem Album halt ein Riesentraum, überhaupt mal eine Platte rauszubringen. Und jetzt haben wir schon 4 gemacht. Das ist super.
Ja, auch wieder coole Antwort. Und da sieht man auch wieder, dass es da Leute gibt, wie den Dude aus dem Plattenladen, dass er sagt so, ey, ich habe einfach Bock auf eure Musik und ich habe Bock auf Vinyl, Vinyl-Liebhaber. Und es ist schade, wenn das sowas nicht auf Platte kommt. Ne? Und dann, dass da ein Label gegründet wird, jetzt nicht nur wegen Desto Nascha, wegen auch vielen anderen Sachen, die cool sind und den Weg auf Vinyl verdient haben.
Ja, es ist irgendwie immer schön. Ich mag auch am Ende diese ganze Bewegung da drin, das aus so einer Liebhaberei zu machen. Das habe ich ja auch euch im Prinzip seit Tag 1 gesagt, dass ich sehr viel Liebe auch dafür habe, was ihr macht. Und ich finde, dass auch jeden Support verdient hat.
Hast du noch immer die Sober the Collectors Item Nummer 77?
Ja, selbstverständlich.
Bravo.
Ja, kommt auch noch an die Wand. Ja, dankeschön. Vielen Dank dafür. Wir haben noch eine letzte Frage gestellt, oder genau genommen du, die wir noch beantworten lassen wollen.
Ja, da habe ich so eine kleine Standardfrage, die ich gerne vielen Künstlern frage halt, ob es für sie eine große Rolle spielt, dass man sich mit der Hip-Hop-Kultur an sich auskennt und auseinandersetzt, ob man so ein bisschen die Wurzeln kennt. Das finde ich immer recht spannend. Jetzt nicht irgendwie mache ich das davon nicht abhängig, aber ich habe sie halt gefragt und ich würde sagen, wenn die Frage vorbei ist, steigen wir direkt auch mal in den Song von Desto Nascha ein, der aus der Playlist kommt, besser als gestern. Würde ich sagen, dann feuer mal den Desto ab und danach direkt in den Song von den beiden.
Alles klar. Machen wir so? Okay, dann geht's los hier ins Finale.
Ob es eine große Rolle spielt, dass man die Wurzeln des Hip-Hop kennt oder sich damit auseinandersetzt, also da kann ich nur für mich persönlich sprechen und sage, das ist für mich natürlich immens wichtig. Ja, weil wenn ich was machen will, wenn ich aktiv sein will innerhalb von einer Kultur, dann will ich auch wissen, wo es herkommt. Wir wissen, was die Roots sind. Und genau, ich kann es nicht mit mir vereinbaren. Ich kann ja auch nicht sagen, ich will Schriftsteller werden, aber habe noch nie ein Buch gelesen oder weiß nicht, was andere Schriftsteller so treiben. Deswegen ist es für mich wichtig, dass man sich mit der Kultur auseinandersetzt. Es gibt viele Rapper, die von sich selbst behaupten, dass sie sich nicht mit Hip-Hop auskennen oder sich nicht groß damit beschäftigen, die natürlich trotzdem auch guten Sound machen können. Also es ist nicht Voraussetzung dafür, guten Sound zu machen, dass man sich mit der Kultur auseinandersetzt. Aber für mich persönlich steht es überhaupt nicht zur Debatte, dass ich was mache innerhalb einer Kultur, innerhalb einer Subkultur und ich mich nicht damit auseinandersetze oder keine Ahnung habe, wo es herkommt, was innerhalb dieser Kultur für Werte eigentlich vermittelt werden. Und deswegen kann ich nur für mich selbst sprechen, wenn ich sage, es ist mir sehr wichtig, dass man sich mit den Wurzeln auseinandersetzt.
Talking with the B-Bass. Immer noch auf Sendung. Jetzt muss ich ganz kurz, wilde Zeichen von Dan, was ich jetzt gerade machen soll. Also ich muss mich ganz kurz konzentrieren. Talking with the B-Bass immer noch mit Mit wem denn? Mit 12 wem denn jetzt? Ja, den 12-10ern, dem Chefredakteur Boogie Down Bass in der Mitte und mir Nico als Quatschkopf, der ein bisschen dazwischen redet. Schönen Dank an Desto, danke für diese starken Ausführungen. Checkt alle seine Sachen im Netz. Und er wird sicherlich auch noch das ein oder andere Mal in den Playlisten hier bei Rocking with the B-Bass, dem Mixtape, auftauchen, um das es geht. Denn ihr könnt bei Backspin FM und auch auf allen Plattformen das Rockin' with the B-Bass Mixtape von Bass hören und da ist der Untergrund vertreten. Genauso untergrundig wie die Beats, die wir gerade hören.
Genau.
Die sind von?
Die sind von Beatmaschine. Beatmaschine, ein Beatmaker aus Dortmund. Jetzt auch aktuelle Sachen. Ich glaube, jetzt läuft gerade was von seiner Nightlife, nee, von seinem Basement Boom LP, die er dieses Jahr online rausgebracht hat.
Ja, Style, okay, heißt der Song.
Style. Okay.
Also davor hatten wir.
Davor lief, glaube ich, das Instrumental Nightlife von ihm.
Nightlife, genau, ja.
Genau.
Und ein drittes kommt nachher noch im dritten Teil. Wir haben jetzt den nächsten Künstler, den wir vorstellen wollen. Und zwar?
Alfonso. Alfonso, ein Künstler aus Dresden, der jetzt seine letzten zwei Rap-Releases mit Figu Braslevic zusammen gemacht hat, der für ihn die Beats geschustert hat.
Schönes Projekt übrigens von den beiden, muss ich sagen. Hat sehr viel Spaß gemacht zu hören. Ich liebe Figo für all das, was er macht. Alfonso auch schon vorher so ein bisschen kennengelernt. Sehr starke Kombo. Und wir haben die Möglichkeit gehabt, dass wir ein kleines bisschen auch von ihm uns Stimmen einfangen konnten, dass er uns ein kleines bisschen was erzählt.
Genau. Ist ja auch gar nicht mal so alt, sage ich mal. Baujahr 87, 32 Jahre alt.
Ja.
Sehr, sehr... Und er kommt ja auch so ein bisschen aus dieser, er hat in einer Punkband, glaube ich, Orgel gespielt und hat mit Reggae-Einflüsse und so, also alles. Ist schon ganz cool. Aber da kommen wir später noch drauf, wenn es um die Audio-Antworten geht zu meinen Fragen.
Jetzt geht's nämlich los mit der ersten Frage. Erzähl ein bisschen was über deinen Rap-Einstieg in die Hip-Hop- und Rap-Welt, lieber Alfonso, und sag mir, was du wertschätzt.
Ja, der Einstieg war bei mir im Grunde genommen wie bei den meisten wahrscheinlich so ein bisschen das Mainstream-Zeug. Also bei mir damals 1-2 beziehungsweise Beginner, Sammy, so diesen Kram. Dann Torch, das habe ich damals sehr, sehr gefeiert, habe sehr viel gehört. Was ich daran wertgeschätzt habe, war eigentlich, dass es... so eine ehrliche Art hatte von Anfang an. Also das ist so eine coole Art und Weise, war, sich auszudrücken und eine coole Art und Weise, seine Meinung nach außen zu bringen, einfach. An der momentanen Rap-Szene stört mich eigentlich, naja, irgendwie nicht viel, aber doch irgendwie schon ganz schön viel. Jeder kann ja da irgendwie machen, was er will, das finde ich auch vollkommen okay. Ist halt irgendwie... zum Teil einfach abgefuckt, was da einfach an Kommerz passiert. Aber das ist halt wie mit jeder Musikrichtung, die irgendwann im Mainstream landet. Da wird halt richtig Kohle mitgemacht und am Ende geht's halt nicht mehr um die Musik.
Alfonso ist jemand, dem geht's um die Musik. Das haben wir gehört, das ist wichtig. Wir hoffen, dass er trotzdem deshalb noch mehr Leute erreicht, damit sie auch seine Botschaft mitbekommen. Er hat... was wir schon gesagt haben, mit Figo Braslevic zusammengearbeitet fürs letzte Album. Und in einer recht ausführlichen, zweiteiligen Antwort kriegen wir jetzt ein bisschen was davon zu hören, wie die Zusammenarbeit zustande kommt und wie sie war.
Und jeder, der mit Figo schon mal gearbeitet hat, der weiß natürlich, das ist ein Genius, aber auch gleichzeitig ein absoluter Freak und Chaot. Man kann halt nichts planen, aber man darf auch nichts planen. Und man muss sich einfach nur treiben lassen. Und dann wird's auch Bombe. Also dann funktioniert die Sache. Ja, Figo habe ich vor einigen Jahren kennengelernt bei einem Konzert. Damals mit meiner Crew Hecht Style hatten wir Support gemacht. Und der kam danach zu mir und meinte, ey, coole Stimme. Lass mal was machen. Lass irgendwie mal, komm mal nach Berlin und probier mal auf einen Beat bei mir zu rappen. Und ich habe da ein paar Ideen und so weiter. Und ich so, ah, cool, alles klar, mega. War natürlich total geflasht. Und war dann in Berlin und habe von ihnen ein Auto bekommen mit irgendwie 60 Beats dann. Die habe ich mir nach Hause genommen und habe dann halt angefangen zu schreiben. Und nach so irgendwie 3-4 Wochen habe ich ihn dann angerufen, habe gesagt, ey, ich habe hier jetzt irgendwie 4-5 Sachen fertig. Eigentlich wollte er nur einen Song haben für einen Sampler. Und dann habe ich halt gesagt, Digga, lass mal irgendwie was Größeres machen. Ne? Lass mal irgendwie eine EP wenigstens machen. Dann haben wir die EP gemacht. Die Songs hatte ich quasi alle zu Hause aufgenommen. Ich glaube, alle komplett da, ja, von der EP. Beziehungsweise in meinem Studio in Dresden. Und genau, dann kam das Ding raus. Lief ganz gut. Und ich hatte noch ein paar Songs rumliegen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir jetzt einfach noch ein Album direkt hinterher. Und das hat sich das natürlich nochmal gut gezogen. Da gab es viele Prozesse. Also meistens war es dann so, ich bin nach Berlin gefahren. Wir haben irgendwie, also Figo hat angefangen, Beats zu bauen. Ich habe danach direkt, bin in die Booth, wir haben, hab was gerappt und dann haben wir das aufgenommen, geguckt, ob's passt und dann so die ganze Nacht irgendwie damit zugebracht. Dann war ich irgendwie 1-2 Tage da und dann war wieder ein langer Zwischenraum, wo nichts passiert ist, wo ich zu Hause natürlich ein bisschen geschrieben habe, aber effektiv jetzt keine Arbeit am Album gemacht wurde. Ja, dann haben wir uns wieder getroffen, das Ganze wiederholt und so sind quasi in ein paar Sessions dann ziemlich, im Grunde genommen ziemlich schnell, wenn man es runterbricht, dann ist dann dieses Album entstanden.
Ah yeah, Alfonso und Figo. Da sieht man mal, was passieren kann, wenn zwei Dudes zusammentreffen, wo der Vibe stimmt und wo Figo dann mal geflasht ist von einem Rapper und sagt, ey komm, wir müssen was machen.
Ich glaub, wie bei uns beiden, ne? Das passiert, wenn man sich trifft und der Vibe stimmt.
Das Liebe vielleicht auch manchmal.
Oh, von meiner Seite.
Auf jeden Fall cool.
Nur Liebe.
Ja, zwei Sachen haben die beiden jetzt schon zusammen gemacht. Und nächste Frage hatte ich ihn mal dazu gefragt, was passiert so, wenn ihm was nicht gefällt, beziehungsweise ob er musikalischen Einfluss nimmt, grundsätzlich da Einfluss nehmen möchte, ist auch immer eine recht spannende Frage, weil Producer sind ja da manchmal auch sehr eigen. Ja, lass uns, wir lauschen einfach mal dem, was er dazu gesagt hat.
Also ich versuche schon ein bisschen Einfluss zu nehmen im Sinne von, ich pick mir halt vorher Beats oder ich hab halt, sag ich mal, Platzhalter-Beats, auf die ich erstmal die Demo drauf rappe und dann quasi sage schon so, ja, lass es mal in die Richtung machen. Wobei mich da auch Figo oder auch andere schon gut überrascht haben und dann was ganz anderes noch draus gemacht haben aus dem Song. Also wie ich es mir vorgestellt hatte. Das ist dann auch geil. Aber prinzipiell ja, habe ich da schon so die Vorliebe, da irgendwie was zu diggen und dann zu sagen, okay, das wird's dann auch. Das ist dann manchmal schwierig, wenn es dann doch irgendwie was ganz anderes wird, aber wie gesagt, hat auch manchmal den Vorteil, dass es eben einen ganz anderen Vibe nochmal bekommt, der Song oder so. Aber das fand ich ganz interessant, das hat Ghostface irgendwann mal in einem Interview gesagt, weil er gesagt hat, es geht ja nicht nur um den MC, nicht nur das, was man rappt, sondern auch die Beats, die man pickt quasi, das macht einen MC halt auch aus, so auf was für Beats man rappt. Wenn man jetzt, man kann der krasseste Rapper sein, aber wenn man halt immer nur scheiß Beats pickt, dann, ja, wird's halt trotzdem kacke.
So sieht's nämlich aus. Der Beat muss stimmen, ja, dass genau, man sich eben auch dazu verleiten lassen kann oder halt coole Lyrics kickt. So, der Vibe muss stimmen. Wir hatten das ja bei uns bei Love and Hate erst das Thema auch mit aufgegriffen und da haben wir von Alfonso auch die passende Antwort gekriegt, beziehungsweise
ja,
ganz genau, aus Amiland.
Jetzt geht's halt andersrum, ist die Frage, ob der Beatmaker auch bei ihm rumwuschen darf.
Das ist ja dann, eigentlich, ne? Das ist wirklich der Knackpunkt, ja, ne? Also Beatmaker müssen sich ja oftmals, wenn ich da mal einsteigen darf, oftmals das anhören müssen, ja, kannst du nochmal die Beats anders oder kannst du nochmal eine Fläche zu spielen und da was ändern. Aber wenn der Beatmaker dann sagt, hier, die Zeilen gefallen mir nicht, kannst du mal
auf Maus, nicht Haus rein, ja, sondern
oder den
Klaus.
Satz drehen und die Zeile und die Silbe, irgendwas gefällt einem nicht. Da sind, glaube ich, Rapper schneller mal angepisst, anstatt zu sagen, das Kreative nehme ich mit und ich lasse das zu. Aber wir hören uns mal die spannende Antwort an von Herrn Alfonso.
Ab geht's dann.
Also ich versuche eigentlich prinzipiell immer offen zu bleiben für Kritik oder für Änderungen. Wenn es jetzt um Lyrics geht oder um Parts, die ich eingerappt habe. Am besten natürlich kommt die Kritik oder der Vorschlag direkt beim Aufnehmen, dann habe ich halt Einfluss drauf, kann es neu machen. Beim Editieren kommt es dann immer so ein bisschen drauf an, wie doll man das hört oder wie gut das einfach gemacht ist. Auch da muss ich sagen, hat Mr. Bratzlewicz da die ein oder andere Sache gemacht, die man aber dann am Ende nicht hört und dann ist es auch vollkommen okay. Wenn es quasi dem Song zuträglicher ist, ist es doch geil, dann ist es doch cool. Solange quasi nicht den ganzen die Lyrics, die Sätze auseinander schneidet und den Text neu zusammenbaut, ist doch alles okay. Und ja, beim Aufnehmen ganz genauso, wenn man jetzt jemand sagt, ey, probier das mal so und so, dann ist das doch geil, wenn man nochmal so einen Input von außen hat, dann probiert und merkt, okay, es ist cool, manchmal merkt man auch, okay, nee, so wie ich es gemacht habe, war super, dann lässt man es, aber es ist doch immer eine gute Chance, irgendwie sich zu verbessern und irgendwas nochmal anders zu probieren und besser zu machen.
Ich würde sagen, das klingt so, als könnte man mit Alfonso ganz gut im Studio zusammenarbeiten.
Bietest du dich gerade an?
Nein, ich wollte nur sagen, dass das sehr open-minded ist, immer so was für wenn es so um Kritikpunkte geht. Also gerade, es ist nicht immer einfach so, mit Rappern zu arbeiten. Die haben so ihr Ding im Kopf schon vorweg, das muss so und so sein. Ich finde es immer ganz cool und spannend dann mitzukriegen. Gerade, also man muss da schon auch als Mann am Mikrofon dann eben offen sein, von dem Engineer, ob das nun, der vielleicht selber gar nicht mit Rap zu tun hat, der aber schon Ewigkeiten mehr oftmals Rap aufgenommen hat und sagt so, ja, das rollt dann nicht mehr, das float dann nicht mehr, ist egal, wie viel Silben du da in die Zeile packen willst, aber das ist ganz cool, dann zu hören, wie das dann ablaufen kann und dass dann auch eben Harmonie wichtig ist im Studio, dass das ganze Produkt am Ende, wie er sagt, dann auch stimmig sein muss, ne?
Ja, ist insgesamt, ne, ich glaube, um an ein gutes Produkt zu kommen, müssen beide zusammenarbeiten. Das ist bisher immer meine Meinung gewesen. Und es gibt den Experten auf der einen Seite, aber es gibt auch Gefühl auf der anderen Seite. Und wenn man das zusammenbringt, dann entsteht Harmonie und dann entstehen gute Sachen. Genau das gleiche gilt für verschiedene Musikstile, die vielleicht relativ nah einander liegen und die man aber auch mal miteinander vermengen kann.
Ja, Alfonso, wenn man das so mitprägt und ihn deckt, dann stößt man natürlich so auf die Hip-Hop- und Rap-Geschichten, aber er hat auch mit Punk und Reggae zu tun und da habe ich ihn eben auch so gefragt, was es da für Gemeinsamkeiten gibt, gerade weil Reggae in gewisser Art und Weise und Punk ja auch eher so underground-lastig schon hart vertreten sind.
Und das kriegen wir jetzt in einer ausführlichen Antwort von ihm erklärt.
Also ich war ja in allen drei Bereichen schon unterwegs, habe früher in Reggae-Bands Orgel, Hammond-Orgel gespielt, spiele immer noch in Punk-Bands Bass und gerappt habe ich irgendwie die ganze Zeit. Und interessant ist halt, wie unterschiedlich diese Konzerte sind, wie unterschiedlich die Leute sind, die zu den verschiedenen Konzerten kommen. Aber am Ende geht es dann darum, es ist halt Musik. Und es gibt halt Leute, die diese Musik fühlen und die sind dann da und du fühlst es mit denen zusammen einfach. Das ist, glaube ich, so, die Basis von all dem. Du schwimmst mit denen auf derselben Welle und das ist auf jeden Fall das geilste Gefühl. Also Punk, Reggae und Rap, was das alles verbindet, ist wahrscheinlich, dass es von der Straße kommt, dass es irgendwo Musik ist, die Leute gemacht haben, die jetzt kein Musikstudium oder 10 Jahre an der Musikschule Fröhlich irgendwo Unterricht hatten, sondern dass es meistens Leute waren, die einfach was den Output machen wollten und einfach irgendwas machen wollten mit ihrer Energie und musikalisch irgendwie waren und Bock drauf hatten, was zu machen. Und es ja auch irgendwo relativ simple Formen zum Teil sind in diesen Genres. Wenn man natürlich genauer reinschaut, dann wird die Sache auch viel, viel komplexer. Also auch im Punk gibt es jetzt nicht nur abgefuckte, schlechte Musik im Sinne von, das ist alles schlecht und sehr einfach gespielt. Da gibt es auch echt sehr, sehr krassen Kram. Und das genauso im Reggae und Rap, ganz klar. Aber die Basis ist so dieses, dass es so aus den Leuten einfach herauskam und die sich das relativ schnell erstmal aneignen konnten, da was zu machen, denke ich. Dass man da relativ schnell reinkommt. Und wenn man das fühlt, dann grundlegend erstmal relativ schnell machen kann. Das ist das Schöne. Auf jeden Fall.
Nico hätte jetzt wahrscheinlich gesagt, Mic drop, alles gesagt, was gesagt werden muss.
Genau.
Punk, Reggae und Rap kommt von der Straße. Kann ich so direkt unterschreiben. Einfach machen, ohne irgendwie dafür studiert zu haben.
Ja, sehr gut. Finde ich auch. Mag ich.
So. Ich habe ihn auch noch ein paar andere Sachen gefragt. Wir haben auch so Steckbriefe gemacht, so, ne? Wir so kleine Antworten gekriegt, so wenn auch, was, wenn mich, weil mich das eben auch beschäftigt, was Hip-Hop zum Beispiel für die Künstler bedeutet. Und da hat er mir zum Beispiel auch gesagt, Hip-Hop, und das ist, wenn man so sagt, das kommt Reggae, Rap, kommt von der Straße, einfach machen. hat er mir eben auch gesagt, Hip-Hop bedeutet für ihn in erster Linie Freiheit. Ne? Einfach so sich mit Leuten und der Musik verbinden, austauschen und eben einfach dieses Machen und dieses Fühlen halt ist sehr wichtig. Ne? Das fand ich auch eine schöne Antwort von ihm. Und das spiegelt ihn auch ganz gut wider. Und ich denke, da hat man auch jetzt auch über die Audioantworten, die er uns gegeben hat, einen ganz guten Einblick, einen Eindruck verschafft, was sein Schaffen angeht.
Sehr gut.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall, Alfonso.
Ja, vielen Dank, Alfonso. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber Herz am richtigen Fleck und arbeitet auch mit den richtigen Leuten zusammen. Das kann nur gut werden. Wir hören einen Song, würde ich sagen, zum Abschluss, bevor wir zum dritten Gast unserer heutigen Sendung kommen. Welchen Song hören wir?
Alfonso, Naturgesetz von 2016.
Ich freue mich drauf. 12-Finger-Dan sorgt dafür, dass er gespielt wird. Und dann hören wir uns gleich wieder bei Talking with the B-Bass.
Bis gleich.
Jetzt darf ich.
Jetzt darfst du.
Jetzt darf ich. Talking with the B-Bass mit Boogie Down Bass, aka Untergrund-Chefredakteur bei Backspin. Mir Nico eins. Was bin ich denn hier? Pausenclown?
Also bei Love and Hate bist du inzwischen nur noch Pausenclown.
Da bin ich nur noch.
Aber hier, wir sitzen ja nebeneinander auf Tuchfühlung auf der Couch. Während du deine Cola Light zu dir nimmst.
Und Dan sorgt dafür, dass hier musikalisch nichts schiefläuft. Wir sind hier beim Abarbeiten der Rocking with the B-Bass Playlist von Boogie Down Bass, die ihr bei Backspin FM und auf allen Streamingdiensten auf den Plattformen auch bekommt und euch das Mixtape anhören könnt, wo der Untergrund noch oben gehalten wird.
Wo der Untergrund zu Hause ist.
Ja, genau. Genau. Ich habe diese Dinge, ich entschuldige mich an der Stelle mal außerordentlich dafür. Ich habe dieses Ding mal hier gekauft, hab's mitgebracht und seitdem liegt Dan das nicht mehr weg. Aber wir sind auf der Zielgerade und wollen nicht Zeit verlieren, denn wir wollen noch einen dritten Künstler, genau genommen eigentlich eine Crew, noch abbilden, damit wir auch die vorstellen. Sind auch Teil deiner Liste, das habe ich nämlich hier eigentlich bei den anderen vergessen zu sagen. Mit dem Song RWVDG hätte ich das mal nicht gesagt. Es sind Pervers aus Wien.
So sieht's aus. Uns hat's nach Österreich verschlagen. Zu Dauerwizzy, beziehungsweise Pervers. Dauerwizzy und Metzger.
Ja.
Die beiden bilden das Duo Pervers.
Eier am Tisch Records, finde ich einen sehr geilen Namen. Beide auch schon in Richtung der 40er. Das heißt schon seit dem einen oder anderen Tag unterwegs und standen uns Frage und Antwort zu den handelsüblichen Themen. Und damit wir euch hier zum Ende der Sendung auch alles unterbringen können, machen wir jetzt schnell. Dan, nimm die Hand aus der Hose, geht los.
Ah, okay.
Wie immer, meine erste Frage ist eigentlich fast immer gleich, finde ich auch ganz gut. Einstieg in die Hip-Hop-Welt, Wertschätzung und was einen so stört am Hip-Hop, das finde ich immer sehr spannend, weil jeder erzählt das irgendwie ein bisschen anders.
Und Dauerwizzy beantwortet sie.
Ja, also der Hip-Hop-Einstieg war viel früher Michael Jackson gehört als Kind noch in der Grundschule und mir haben die Beats immer sehr gut gefallen. Unter anderem das Lied Jam, glaube ich, hat das geheißen. Habe ich halt immer hart abgefeiert und dann kam eben damals Ghostbusters 2 raus und der Soundtrack, es waren ja eigentlich nur Rap-Tracks und das habe ich dann extrem abgefeiert, wusste aber noch immer nicht, dass das Hip-Hop ist. Und so kam ich dann irgendwie dazu, mich da zu interessieren. Und ja, das erste Tape, was ich mir gekauft habe damals, war dann Run-DMC, Down with the King. Und beim Metzger war das so ähnlich, also bei meinem Rap-Kollegen. Durch die Schule eben, dann sind wir immer beim Schuleschwänzen in einem Skate-Shop abgehangen, der hieß Gibian oder heißt Gibian, den gibt's immer noch, auf der Mariahilferstraße in Wien. Und der Dude hat halt immer hinten im Büro quasi im Fernseher Yo MTV Raps Videokassetten laufen gehabt, nonstop. Und die haben uns halt immer reingezogen. Und unter anderem auch Tim Westwood Mixtapes. Es war oder ist, glaube ich, sogar immer noch ein sehr bekannter DJ aus London. Und der hat halt damals immer die ganzen neuesten Hip-Hop-Tunes gehabt. Und die haben uns halt ohne Ende reingezogen.
Oh ja, oh ja, oh ja. Tim Westwood, da kann ich mir auch gut dran erinnern. Das war ein sehr oder ist immer noch ein sehr berühmter Radio-DJ und der sehr viel dazu beigetragen hat, Rap- und Hip-Hop-Musik in die Welt hinaus zu blasten und für viele, viele Rap-Fans halt ein echt wichtiger Mann gewesen.
Macht dir das eigentlich Schmerzen, wenn ich dir jetzt erzähle, dass ich mit Tim Westwood jahrelang auf dem Fresh Island Festival in Kroatien immer die ganzen New Shit Trap Rapper gefeiert habe,
naja,
und er sie quasi mit gewarm-upt hat und so. Also der hat Sound gespielt, Jungs, da würdet ihr weinen.
Na, also Tim Westwood, hier, das für dich. Aber trotzdem, dann ist er halt weit gefächert, aber feiert er trotzdem auch den Sound, den wir feiern.
Genau.
Aber als Radiomoderator, Radio-DJ ist man vielleicht da auch ein bisschen anders.
Wenn du es nicht machst, dann verkackst du es auch schlichtweg einfach.
Also das ist ja auch wieder die Sache mit Geld verdienen und alles. Und,
ja. Ne? Aber ich finde, pass mal auf. Wenn du nicht mit der Zeit gehst, gehst du mit der Zeit.
Sehr philosophisch. Aber in der ersten Antwort auch wieder gehört, dass wie man connected und wie man an Hip-Hop rankommt. Ein Skate-Shop hat er angedeutet, wo sie immer abhängen und wo so Einflüsse stattfanden. Auch ganz cool. Das ist so ähnlich wie Jugendzentren. Man hatte immer so Bezugspunkte, Bezugsorte.
Aber man merkt auch immer wieder so der Klassiker Yo MTV Raps. Das hat man immer ganz oft. Also bei mir persönlich auch.
Ja, ich meine, aber Jungs, wir müssen uns auch klar machen, das sind auch alles Jungs, die ähnliches Baujahr sind. Ne? Genau, also ja. Baujahr 79, Baujahr 80. Entsprechend wird wahrscheinlich auch die nächste Antwort schon ausfallen. Ich bin gespannt, was er mir als Medienkritik auf den Hof wirft, ich als Medienmogul. Nee,
wir sind doch bei Frage 2, Nico.
Ach, wir sind erst bei Frage 2?
Bring das doch nicht durcheinander, es geht um Sound und Rap-Stil.
Ich dachte, haben wir die schon gemacht?
Nee, okay. Nee, jetzt kommt erst die Frage 2.
Okay, dann zieh ich alles zurück.
Alles
dann
cool.
Machen wir jetzt erst Frage 2.
Also unser Rap-Stil, wie kann man das sagen? Unser Rap-Stil ist halt voll in die Fresse. Das waren wir immer schon, das ist pervers. Wir umschreiben nicht viel. Von den Beats her würde ich sagen, klassisch Boom-Bap bis experimentell. Unsere letzten Singles haben auch so ein bisschen Elektro-Einflüsse, so ein bisschen mehr kaputtere Sounds. Crystal Metz, a.k.a. Metzger, mein Partner von Pervers, produziert auch jetzt mittlerweile, macht schon sehr viele Beats. Da hat er eben die letzten zwei Singles hat er produziert. Die ganz neue ist wieder von einem anderen Freund aus unserem Studio, also quasi vom Studiobesitzer GP heißt der. Es ist schon Boom-Bap, aber es ist halt, wie gesagt, ein bisschen hinniger, das Ganze kaputter mittlerweile. Dann bin ich noch auf Solo-Pfaden unterwegs, da muss ich sagen, bin ich wieder sehr Boom-Bap. Ich liebe einfach den Scheiß. Da arbeite ich mit Classic der Dicke zusammen und mit Psycho. Und unsere Einflüsse, würde ich sagen, eben New York, Los Angeles, halt das typische. Bisschen Frankreich, weil wir hatten einen DJ aus Frankreich, der hat uns da damals ein bisschen in die Rap-Welt eingeführt, so Basta Flex und das ganze Zeug, IM natürlich. Ja, also wie gesagt, wir erfinden das Rad jetzt nicht neu, aber wir rocken es.
Ja, schönes Schlusswort, oder? Wir erfinden das Rad nicht neu, aber wir rocken es. Das ist, glaube ich, so im Untergrund auch mehr so die Devise, ne? Man muss nicht immer sich neu erfinden müssen, damit man auch vielleicht jetzt Plattenfirmen gerecht wird. So, ihr müsst mal was Neues machen. So. Wir machen einfach den Shit, den wir lieben und knallen es euch vor die Fresse.
Ja, aber so ist doch gut. So muss das auch sein. Und dann ist es jetzt natürlich auch an mir, meinen Ball von eben aufzunehmen und das gleiche nochmal zu behaupten. Denn das Rad nicht neu erfinden, aber das Rocken heißt im Untergrund sich wohlzufühlen. Die Frage ist jetzt, ob der Boom-Bap-Sound im Untergrund gut aufgehoben ist oder ob es auch dort vielleicht ein bisschen mehr Medienpräsenz braucht und ob böse Medienmogule wie ich der Grund sind, warum es unten gehalten wird. Ob es noch mehr Ritter auf dem Schimmel wie Bass braucht, die Teufel, die Fahnen hochhalten.
Der Teufel trägt Backspin.
Ja, genau. Wir hören jetzt rein, ob Bass der Gute ist und nicht der Böse.
Ja, Boom-Bap ist im Underground zu Hause mittlerweile wieder. Finde ich auch in Ordnung. Underground ist ja nichts Schlechtes. Das heißt nicht, dass es weniger erfolgreich ist. Ist halt deswegen Underground, weil halt das jetzige Zeug, was gerade so extrem durchstartet, eben kein Boom-Bap-Hip-Hop ist. Würde überhaupt sagen vielleicht, dass das manche Sachen überhaupt nichts mehr mit Hip-Hop zu tun haben. Wird aber als solches verkauft, ist aber ja in Ordnung. Man muss es ja nicht hören. Und natürlich wäre es gut, wenn Underground-Rap von den Medien mehr gepusht wird. Vielleicht wieder in eigenen Rubriken oder was, keine Ahnung, aber es, glaube ich, tendiert ja schon auch wieder in die Richtung, weil viele Leute die Schnauze voll haben von dem ganzen Gucci-Gucci und nur Geld, Geld, Geld-Rap, weil das wird ja irgendwann auch langweilig. Wie gesagt, also ich glaube schon, dass das Underground gut aufgehoben ist in der Nische, wie es jetzt ist. Aber ja, mehr Medienpräsenz wäre natürlich sehr fein, vor allem in Österreich, weil da scheißen ja die Medien fast generell immer noch auf uns.
Ja, ist krass, wie man so hört, okay, Österreich ist nicht so groß, aber Wien ist schon eine große Stadt und alles in Wien findet schon sehr, sehr viel das, Hip-Hop und Rap statt, ne? Und das umso trauriger zu sehen, dass da die Medienpräsenz für so eine Randgruppierungen und Nischenmusik nicht ganz so stark ist, auch selbst bei den Underground-Leuten an sich, so, ne? Die das pushen könnten. So.
Und ein bisschen mehr Medienpräsenz würde er sich auch wünschen. Dazu gibt es Talking with the B-Bass, das Format, in dem auch Leute wie Pervers einfach mal erzählen können, was ihnen wichtig ist und ein bisschen erzählen können, was ihnen wichtig ist, genau.
Ich finde ja diesen Wiener österreichischen Dialekt irgendwie funky. Also das ist mega. Ja. Also das ist so, irgendwie kommt da immer, auch wenn es irgendwie eher krassere Musik ist, aber da kommt irgendwie immer gute Laune auf. Also ich spiele gerne Sachen aus Wien oder Österreich an sich. So ist immer irgendwie, ja, finde ich cool.
Genauso soll es sein. Und wir wollen ein bisschen mehr Wiener Akzent hören, deswegen reden wir jetzt ein bisschen über die Wiener Szene. Also, wie er connected ist.
Mit der Szene connected in Wien oder Österreich sind wir eigentlich schon. Also, wir kennen jeden fast, würde ich behaupten. Die jungen Leute vielleicht eher nicht so, aber die machen ja dann auch eben das andere Zeug, was wir eben nicht mehr so feiern. Connected, man kennt sich einfach. Also, wie gesagt, es gibt, glaube ich, niemanden, den wir nicht leiden können. Wenn man sich irgendwo trifft auf Partys oder Konzerten, freut man sich. Aber dass wir jetzt konkret Features machen oder zusammenarbeiten, ist halt auch immer so eine Sache. Man redet viel, aber es passiert dann meistens nichts. Da nehme ich uns gar nicht raus, obwohl es immer gut gemeint ist. Aber ja, passiert dann halt meistens doch nicht. Aber nichtsdestotrotz sind wir alle irgendwie miteinander verbunden, finde ich fast, mehr oder weniger.
Freut mich zu hören, dass in Österreich auch die Szene miteinander verbunden ist und dass man sich da connecten kann. Und es ist ja dann doch so, dass A, wenn man Real Recognize Real, wenn man sich treffen will, trifft man sich. Und man braucht ja heute auch das Internet einfach dafür. Deswegen läuft es auch bei Leuten wie Bass auf, was Pervers macht. Wenn man dann irgendwo sich treffen will, dann fährt man zum Hip-Hop-Camp, weil da der Hip-Hop-Vibe da ist. Und auch dort waren Pervers dieses Jahr. Und jetzt können sie uns kurz erzählen, wie es ihnen da gefallen hat. Und ich hoffe, ihr sagt keinen Scheiß, Jungs, denn das ist mein Hip-Hop-Urlaub. Also,
mein Baby darf nicht also hier unter die Räder kommen.
Nicht mein Baby beschmutzen, Jungs. Ich bin gespannt.
Ja, am Hip-Hop-Camp waren wir dieses Jahr wieder, so wie die letzten Jahre auch. Also letztes Jahr habe ich ein kleines Solo-Konzert gespielt mit dem DJ Crypt. Davor waren wir als Pervers schon am Hip-Hop-Camp, davor als Rooftop-Click, unsere alte Gruppe mit mehreren Acts gemeinsam. Das hat sich aber aufgelöst. Hip-Hop-Camp ist immer geil. Das ist so ein bisschen die Alternative zu dem ganzen Mainstream, was es halt jetzt ist auf den meisten Festivals. Und es ist irgendwie immer schön, dort zu sein. Das Bier ist billig, die Acts sind top. Es war dieses Jahr ein bisschen kleiner, habe ich das Gefühl, wegen den Polizeikontrollen, glaube ich, die auch schon letztes Jahr stattgefunden haben, extrem. Ich glaube, die wollen da ihre Quote erfüllen oder was auch immer. Dadurch wurden wahrscheinlich viele ein bisschen abgeschreckt durch das Ganze. Aber es ist immer schön. Hip-Hop-Camp ist der Shit einfach. Was soll ich da groß sagen? Man trifft viele Leute, die man einmal im Jahr sieht. In Tschechien, lustigerweise. Aber die keepen das real. Sehr schönes Festival. Jederzeit wieder und sicher nächstes Jahr auch wieder.
Ja, was soll ich dazu sagen? Viel schöner kann man nicht das Hip-Hop-Camp beschreiben, ne? Also, keep it real.
Liebe, Glück gehabt, du darfst wiederkommen, Junge.
Genau, so sieht's nämlich aus. Nico, deine Sorge war... Ja.
Scheiß mal auf die Polizeikontrollen. Hör mir auf, das Hip-Hop-Camp zu beschimpfen, dann darfst du nicht mehr kommen.
Aber ich glaube, das ist, glaube ich, noch nicht ganz raus, aber es findet nicht wieder in Hradec-Kralovce. Irgendwo, die haben, glaube ich, Alternativen. Habe ich gestern gelesen, also ja, vor ein paar Tagen. Aber wir lassen uns überraschen, wo es stattfinden wird am Ende. Aber auf jeden Fall wird es 2020 stattfinden. Und mit Chance auch wieder mit Pervers.
Es geht immer weiter. Letzte Frage, die wir an die den netten Kollegen gestellt haben. Ja,
auch
haben.
Eine ähnliche Frage wie bei ein oder anderen Künstler auch, wie sie die Wurzeln des Hip-Hop, wie sie sich damit auseinandersetzen, ob es große Rolle spielt.
Der kurze Kulturcheck für Boogie Down Bass.
Ob es eine Rolle spielt, die Wurzeln des Hip-Hop zu kennen, boah, das kann ich nicht wirklich sagen. sicher ist gut, wenn man ein bisschen weiß, was man da konsumiert und wo das herkommt und dass es eine Kultur ist eigentlich. Also für uns war es ja eigentlich eher ein Lifestyle noch dazu, nicht nur Musik konsumieren. Aber ob das jetzt von großer Bedeutung ist, die komplette Kultur gesamtheitlich zu kennen, finde ich gar nicht. Hauptsache man fühlt die Musik und ja, man geht darauf ab, dass man da jetzt alles genau detailliert wissen muss, finde ich, muss nicht sein. Hip-Hop ist geil. Cheer.
Yeah, danke, Dauerwizzy, Pervers, Metzger. Gruß geht raus nach Wien.
Hip-Hop ist geil, ne? Ihr habt's gehört. Wir finden Hip-Hop auch geil, deswegen machen wir sowas hier. Wir machen Talking with the B-Bass, damit Rocking with the B-Bass, das Untergrund-Mixtape von Backspin FM im Backspin-Kosmos von Boogie Down Bass, noch mehr Strahlkraft bekommt und der Untergrund gezeigt wird. Und deswegen dieses Format. Danke, Bass, für die Auswahl der Künstler. Danke fürs Zusammensuchen. Hervorragende redaktionelle Arbeit an der Stelle nochmal, muss ich sagen.
Und danke natürlich an Dan, dass er uns hier so tatkräftig technisch unter die Arme greift.
Und natürlich auch die Soundbox bedient hat.
Ja, genau. Der Mann an der Soundbox.
Aber du bist jetzt eher für den letzten Song der Show zuständig und die kommt natürlich, oder, Nico?
Ja, genau. Bevor du den einsetzt, ich will noch ganz kurz darauf hinweisen, Leute, wenn ihr der Meinung seid, über euch muss berichtet werden oder ihr seht Künstler, über die berichtet werden müsst, in diesem Format, wie wir es jetzt gemacht haben, so werden wir es jetzt immer machen, schickt eure Empfehlungen an bass@backspin.de. Und dann geht's vielleicht in die nächste Sendung. Bis dahin macht's gut. Jetzt der letzte Song.
Genau, Pervers, RWVDG, Wien 2019.
Reingehauen, bis bald. Ciao.
Ciao, ciao.